Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spannende Folge, denn auch heute wieder einen Gast, der, würde ich sagen, zu den größten deutschen Talenten gehört und das auch bestätigt hat, denn er hat vor kurzem sein, ja, man kann sagen, Profidebüt gegeben, denn er stand auf der European Tour auf der großen Bühne. Über all diese Sachen werden wir sprechen und auch über den Weg dahin. Heute bei mir Paul Geuer.
Grüß dich, Friedrich.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst und mir und auch den Zuhörern ein paar Insights gibst jetzt im Folgenden. Wie gesagt, wer so ein bisschen DevTour und Next Gen und diese ganzen Sachen verfolgt und da ja immer wieder reinschaut, der wird deinen Namen schon öfter gelesen haben. Und jetzt natürlich, wer die European Tour aufmerksam verfolgt, konnte in Riesa auch deinen Namen auf der großen Bühne erkennen. Du hast gegen Gian van Veen dort gespielt, da werden wir nochmal im Detail dann drüber sprechen nachher. Vielleicht lass uns erstmal so ein bisschen auf den Weg dahin eingehen, weil da gehört ja eine Menge zu, da erstmal überhaupt irgendwie hinzukommen. Wie hat denn bei dir alles angefangen überhaupt mit Dart? Und vielleicht so ein bisschen zu dir, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst und ja, wann du überhaupt angefangen hast mit dem Dartspielen.
Ja, also ich komme aus der Region Braunschweig, Hannover, das große Nichts in Niedersachsen, aus der Stadt Peine. Und ja, ich habe 2019 mit dem Dartspielen angefangen. Wobei ich mir 2018 meine erste Dartscheibe geholt habe, aber die erstmal ein Jahr in die Ecke gestellt habe, weil es mich irgendwie doch nicht so interessiert hat, nachdem ich mal die Darts-WM verfolgt habe und dachte, das ist es jetzt. Aber dann war es das irgendwie doch nicht für ein Jahr. Und dann habe ich so 2019 angefangen, so die Premier League-Abende zu gucken und dann nebenbei immer ein bisschen selbst zu spielen. Und habe dann so, würde sagen, ein ganzes Jahr einfach nur zu Hause wirklich jeden Tag, jeden zweiten Tag einfach drauf losgeballert. Ja.
Da warst du auch echt noch jung, ne? Wie alt bist du jetzt? 20?
Ich bin 21. Ich bin 2,4er
Okay.
und da war ich halt 15, Anfang 15, Ende 14. Als
Ja,
das
ist ein
so.
gutes Alter, um anzufangen, wenn ich auch jetzt also auf den Turnieren, auf denen ich mich so rumtreibe, immer sehe, was so mit 14, 15 da schon ins Board geballert
Ja,
wird.
auch
Wirklich
früher.
Wahnsinn.
Manche 12-Jährige sehe ich hier manchmal irgendwie ein 65er-Average spielen, da staunst du auch. Das ist mal sehr
Ja.
schnell.
Definitiv. Und das ist ja, sag ich mal, bis dahin erstmal ein recht klassischer Weg. Bisschen WM geguckt, Scheibe geholt,
Na
dann
klar.
wieder Interesse verloren, dann mehr. Ich glaube, das haben wir alle so mehr oder weniger so als Weg. Wie ging es denn dann weiter? Weil du bist jetzt, wie gesagt, auf dem Niveau, dass du es so erschaffst, eine Quali für die European Tour zu erreichen. Das heißt, du spielst extrem stabil, du spielst viel 80 plus dann auch. Wie ging es denn so weiter? Wie waren die Entwicklungen? Wie schnell wurdest du besser und was waren so die ersten Erfolge?
Ja, ich habe sehr viel zu Hause gespielt. Das ist ja so dieses typische Trainingsweltmeister zu Hause und dann auf den ersten Turnieren ist das direkt krachen gegangen. Da habe ich erstmal wirklich ein Jahr noch keine Turniere gespielt. Ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist, so wirklich. Und dann habe ich mich auf die lokale Kreismeisterschaft geschleppt, 2019, und bin erstmal in der Gruppenphase raus. Ein Sieg aus 5 Spielen, glaube ich. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, dass das doch gar nicht so einfach ist, da mit gegen echte Menschen zu spielen. Und ja, das ging dann so langsam, habe ich so das Turnierpensum erhöht, habe mich dann so, ich war ja auch 15, das war ja für mich was ganz, ganz Komisches, da in so eine Kneipe reinzutreten und dann gegen irgendwelche älteren Herrschaften zu spielen, deren ganzer Lebensinhalt das ist. Da war ich schon, war ich recht ängstlich unterwegs und habe dann so nach und nach das Pensum erhöht, habe dann so Turnierserien gefunden, wo ich mich wohlgefühlt habe. Zum Beispiel damals, das gibt es schon länger nicht mehr, in Hannover, bei Hannover 96 hatten die so eine, in der Kneipe eine Turnierserie, da bin ich öfter hingefahren. Und ja, dann, wenn ich mich immer wohler gefühlt habe, dann waren die Leistungen dann auch irgendwie, kamen dann besser, habe zu Hause mehr trainiert. Und dann so 2021, 22 ist das dann sehr stagniert, hätte ich jetzt gesagt. Da bin ich dann irgendwann bei der irgendwie 65, 70er Marke angekommen. Auf so im Training, bei den Turnieren war das dann immer so ein bisschen tiefer noch. Und da ist dann irgendwie gar nichts passiert. Da habe ich schon angefangen, jede Woche wirklich ein Turnier zu spielen, habe ich mir immer vorgenommen. Und nie irgendwas gewonnen, nie auch irgendein Preisgeld gewonnen. Aber ich habe irgendwie immer weitergemacht. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch gar nicht, was mich da so geritten hat. Aber ja, und auch durch den Vereinssport, dann bin ich auch in den Verein eingetreten, zwar schon etwas früher, 2020. Und ich habe halt immer weitergemacht. Also ich habe irgendwie den Spaß nie verloren, auch wenn ich echt teilweise frustriert an irgendwelchen Freitagabenden nach Hause gefahren bin wieder.
Ja, ich glaube, die Frustration, die kennen wir auch alle. Also, ich kenne sie auf jeden Fall sehr gut, dass man auch eine Trainingswoche hat, wo alles top läuft und dann kommst du zum Turnier und spielst da nur Grütze und denkst dir, schön, schönen Dank auch
Ja,
für die
genau.
Zeit. Das hört sich ja so an, als wärst du quasi dann die ersten Jahre relativ klassisch besser geworden. Also, vielleicht so fünf im Average jedes Jahr, sag ich mal so, wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt. Und dann hast du ein gutes Niveau erreicht. Da fehlt ja trotzdem noch ein Schritt, sag ich mal, das zu schaffen, was du jetzt geschafft hast dieses Jahr.
Ja, klar.
Wie ist dieser Schritt auch konstant dann über die letzten 2 Jahre gekommen oder gab es irgendwie so einen Moment, wo wie ein Knoten sich gelöst hat?
Also nochmal kurz zuvor, ja. Also ich hatte schon sehr schnell ein sehr solides Grundniveau. Also die 60, die habe ich vielleicht nach einem Dreivierteljahr, einem Jahr so wirklich auch hinbekommen.
Okay.
So ab dann ging es halt, ist es halt der Klassiker. 60 kriegen sehr, sehr viele hin. Und das dann so auf die 75, 70 hinzukriegen, ist die Schwierigkeit am Ende. Und bei mir hat das so 2023 habe ich nochmal so einen kleinen Schritt gemacht, so zum Ende des Jahres, wo ich dann auch konstant auf Turnieren so die Ende 70 angepeilt habe und das auch so über einen ganzen Turniertag als Turnier-Average hinbekommen habe. Und dann hätte ich jetzt als, wie nennt man das so, als entscheidendes Turnier, ist noch gar nicht so lange her, vor einem Jahr habe ich in Schweringen ein großes Turnier gespielt, knapp, ich glaube, 200 Teilnehmer, habe ich den zweiten Platz belegt hinter Jannis Bremermann, auch einen sehr guten Spieler aus Niedersachsen. Und da ist bei mir so ein bisschen der Knoten geplatzt, da hatte ich irgendwie ein Turnier-Average von 82, dass ich das auch, dass das irgendwie immer besser läuft. Und dann habe ich das ganze Jahr 2024 wirklich, war das beste Jahr mit Abstand, habe sehr, sehr viele Turniere gewonnen, unfassbar viel Preisgeld eingespielt und da hat sich so im Kopf was gelöst und ich konnte mich wirklich überall, wo ich gespielt habe, vorne festsetzen, mich etablieren. Ja, ich hätte jetzt so gesagt, vor 1,5 Jahren, knapp 2 Jahren, hat sich das so gelöst von der Anfang 70 auch zu über 80 konstant.
Kannst du dafür, sag ich mal, einen Grund finden oder dann irgendwas festmachen, warum es ausgerechnet dann sozusagen funktioniert hat? Also hast du irgendwas verändert, zum davorjährigen Spiel oder
Ich
ist
ändere
im
gar
Kopf was
nichts.
passiert?
Also so, das sage ich auch immer noch jüngeren Spielern, also so, die gerade anfangen. Ich ändere mal weder mein Setup noch mein Stand noch mein Wurf. Also das ist immer, ich verstehe auch die Leute nicht irgendwie, die so 34 Sets Darts zu Hause haben, wenn sie die nicht sammeln gerade und immer so, das Turnier mal das Set Darts, bei dem Turnier mal das andere. Da kommt man irgendwie. Da macht man sich dann am Ende einen viel zu großen Kopf, hätte ich gesagt. Und das war einfach, das kam einfach. Vielleicht war das irgendwie die Belohnung von ein paar Jahren harter Arbeit, aber ich kann es selbst gar nicht beschreiben. Es hat sich einfach gelöst. Ich war in wichtigen Spielen weniger verkrampft. Ich bin auch wirklich unter Druck durchaus besser geworden, weil davor war ich in Deciding Legs oder sowas ein geborener Verlierer. Die ging gar nicht früher. Mittlerweile liebe ich das. Also, da hat sich irgendwas gelöst, das mit dem Selbstvertrauen sich einiges geändert hat, dass das alles besser wurde.
Ja, das ist immer wieder Wahnsinn, wie krass das in unserem Sport auf Selbstvertrauen bzw. Selbstverständnis und so ankommt. Ne? Also, dass das wirklich so einen krassen Unterschied machen kann, mit welcher mentalen Einstellung man auch in so ein Spiel reingeht. Wie waren damals so dein Training, beziehungsweise auch heute, wenn sich da nicht viel verändert hast, wenn du sagst, du bist da relativ, ja, auf dem gleichen Kurs unterwegs, wie können sich die Leute dein Training vorstellen? Und hast du vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, den die Zuhörer jetzt auch selber umsetzen können?
Glaube ich, je besser ich wurde, desto trainingsfauler wurde ich leider, kann ich so ein bisschen sagen. Also ich stehe meistens trotzdem noch täglich an Bord, wenn es geht. So wenn ich samstags ein Turnier spiele, dann mache ich sonntags gar nichts. Dann fange ich erst Montag wieder an. Aber ich würde sagen, ich trainiere so nebenbei. Ich habe leider keinen festen Trainingsplan. Wenn ich so gerade mal eine halbe Stunde habe, dann baller ich eine halbe Stunde drauf, spiele ein paar Spielchen auf Stolia. Aber ich habe kein, ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich das. Das ist alles sehr intuitiv. Ich mach das, worauf ich Lust habe. Und durch Stolia hat man ja auch viele Freiheiten beim Training. Das war damals anders. Damals, so als ich wirklich so vor 3, 4 Jahren wirklich besser werden wollte, habe ich ganz viel 121, ganz viel 61, wenn, ich weiß gar nicht, so viele Leute kennen das Regelspiel 61 gar nicht, wo man, wenn man 61 checkt in 6 Starts, geht man 10 hoch, wenn man es nicht schafft, einen runter und dann immer so weiter. Ja, das ist sowas, ist bei mir ein bisschen verloren gegangen. Ich mache, wenn ein paar Trainingsspiele, verabrede mich mit Leuten aus Strolia. Aber dadurch, dass ich ein sehr hohes Turnierpensum momentan habe, ist der Fokus echt auf den Turnieren und Training ist so leider zur Nebensache geworden. Also Training ist wichtig, einfach nur um für mich den Flow zu behalten. Aber der Fokus ist immer auf den Turnieren und Turniere sind das bessere Training. Also wer viel Erfolg haben will, der kann so viel an Bord stehen, wie er will zu Hause, aber am meisten lernt man auf den Turnieren.
Ja, ich glaube, das machst du auch genau richtig, weil das hört man auch von allen möglichen Top-Spielern. Ich habe neulich auch Podcast gehört von den Jungs von Tops, Tops, Tops. Da war ja auch Marcel Althaus zu Gast mal in der Folge und der hat ja auch das Gleiche gesagt, dass er auch mittlerweile kaum noch trainiert, sondern einfach seine drei Turniere versucht, sozusagen in der Woche irgendwie zu spielen. Und da dann das beste Training ist. Also ich glaube, das ist was, was ganz viele, die so dieses Niveau wie du jetzt erreichen, dann so machen, dass sie nicht mehr viel jetzt irgendwie zu Hause irgendwelche Trainingsspiele machen, sondern wirklich in den Drucksituationen im Turnier dann die hauptsächlichen Elemente noch trainiert werden. Du hast Skoja ja schon angesprochen. Ich hatte auch einen Regionalzeitungsbeitrag von dir gelesen in den letzten Tagen, die dich zur European Tour dann so ein bisschen auch interviewt hatten. Da hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass das nochmal dein Training so ein bisschen oder sozusagen die Lust, zu Hause zu spielen, nochmal gesteigert hat. Seit wann hast du das und wie hat das so ein bisschen sich ausgewirkt?
Ich habe es mir im Januar gekauft. Ja, der Titel ist ziemlich lustig, weil das war, ich habe mich ja qualifiziert, da hatte ich Stolia ja nicht mal 2 Wochen. Und dann waren die halt bei mir zu Hause von der Zeitung und haben mich gefragt, ja, du hast doch auch diese Hightech-Dartscheibe. So haben sie es genannt. Weil ich wohne im selben kleinen Manndorf wie Arno Merk, wenn er dir was sagt.
Ja,
Und
okay.
über den haben die auch schon einen Artikel geschrieben und der hatte damals auch schon sehr früh Stolia, ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich, ja, der Arno Merk, der hat das ja auch. Das ist ja bestimmt sehr wichtig, wenn man gut Dart spielen will. Und da hatte ich das gerade mal 2 Wochen und dann habe ich ja gesagt, ja, Stolia ist natürlich essentiell, wenn man das hat, weil man dadurch ja auch viel mehr Spaß hat. Das ist ja so, manchmal setze ich mich nicht zu Hause hin und zocke irgendwelche Spiele am PC, sondern spiele einfach ein paar Stolia-Matches, weil das irgendwie das ähnliche Pensum am Bock hat. Aber jetzt steht da halt in der Zeitung, dass ich mich durch Stolia qualifiziert habe, obwohl ich es erst 1,5 Wochen vor der Qualifikation mir angeschafft habe. Aber Stolia ist wirklich Weltklasse. Es ist sein Geld wert, hätte ich jetzt gesagt. Es ist schon sehr, sehr preiswert, sehr teuer. Und es ist kein Muss. Aber wer es sich leisten kann, und wirklich nur, wenn man es sich leisten kann, dann ist es sein Geld wert.
Habe ich auch schon öfter gesagt, ich benutze das auch seit einem Dreivierteljahr jetzt. Und bei mir war, ich bin umgezogen damals und einfach auch, um irgendwie meine Kumpels noch regelmäßig spielen zu können und so, war damals sozusagen die Lösung. Und jetzt muss ich auch sagen, ich spiele gar nicht mehr so viele Turniere, wenn mir immer ein bisschen viel Wartezeit ist dann zwischendrin.
100%.
Aber so die ganzen Trainingsspiele und so, dass du die halt auch mit Statistik dann auswerten kannst und so auch mal über 2, 3 Monate, dass du dich selber auch mal anhand von Zahlen und nicht nur von Gefühl einschätzen kannst und so, macht schon echt Bock, muss man sagen.
Ja, Stolia macht sehr viel Spaß. Das ist wirklich, also für wen zu Hause trainieren schon eher eine Pflicht ist oder wenn man regelmäßig keinen Bock auf Training hat, dann kann das schon wirklich wieder helfen.
Dann lass uns mal so ein bisschen in deine PDC-Erfahrung bisher reingehen. Das interessiert mich natürlich auch sehr, weil ich glaube, viele Amateurspieler haben natürlich so irgendwie den weit entfernten Traum, mal eben auf der großen Bühne spielen zu können und sozusagen sich da qualifiziert zu haben. Und du hast es erreicht. Das heißt, wir können tatsächlich auch so ein bisschen reingehen, nicht nur ins Gefühl, sondern auch, wie ist der Ablauf und Co. Erstmal zum Weg davor. Du hast ja nicht das erste Mal sozusagen Quali für PDC gespielt, sondern du hast ja auch andere Sachen schon gespielt, zum Beispiel die Development Tour, Next Gen oder auch die Q-School dieses Jahr. Was würdest du sagen, ist für dich so von den Erfahrungen her bisher Das Turnier, was du am meisten magst? Also European Tour lassen wir jetzt mal aus, aber Q-School, Dev Tour, Next Gen, so die PDC-Formate?
Die Q-School.
Mhm.
Also die Dev Tour habe ich nie richtig gespielt. Ich spiele immer nur die Wochenenden in Hildesheim, weil das ist mir einfach noch den Aufwand und das Geld dahinter vor allem auch nicht wert. Soweit ist es bei mir noch nicht, dass ich mir die Next Gen und die gesamte Dev Tour finanzieren kann und möchte. Aber da bin ich auch immer scheitern gegangen bei der Dev Tour. Ich habe noch keinen Cent auf der Dev Tour verdient in irgendwie 8 Turnieren oder so, die ich bisher gespielt habe. Ich habe nicht immer das ganze Wochenende gespielt. Aber die Q-School ist eine unfassbare Erfahrung. Wirklich. Da merkt man, da sieht man, wie gestandene Dartspieler an ihren Nerven zerbrechen. Und so Leute, die man vor Jahren noch auf der Tour gesehen hat, die man mal vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat bei der WM, die da gegen Amateurspieler spielen und Angst haben. Und da geht es um Jobs, um Existenz, also Existenz ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber die meisten, die da in der Final Stage dazustoßen, die spielen halt um ihre Tourcard, um ihren Job. Und das ist wirklich phänomenal, das zu erleben. Ich hatte das Glück, die Final Stage ja auch spielen zu dürfen, nachdem ich in der First Stage einen brillanten ersten Tag hatte. Und ich kann jedem empfehlen, der die Host Nation Qualifier vielleicht auch spielen will, weil die sind ja gratis, wenn man die Q-School gespielt hat, sich einfach mal das Erlebnis Q-School zu gönnen. Wenigstens die First Stage, weil wenn man keine Tourcard-Ambition hat, braucht man sich die Final Stage eigentlich auch nicht antun. Zwecks Hotel und Fahrtkosten. Aber kann ich nur jedem empfehlen. Die Q-School ist etwas Unfassbares.
Du bist ja auch, glaube ich, sogar echt gut gelistet gewesen am Ende, ne? Wenn ich mich erinnere, damals, als ich reingeguckt habe, weiß nicht, wo warst du, um die 30, 40 herum am Ende in der Final Stage?
Also den Montag in der First Stage, da habe ich mich ja direkt für die Final Stage qualifiziert. Und dann habe ich erstmal Fieber bekommen, lag 3 Tage im Hotelzimmer in Kalka. Hab die ersten 2 Tage Final Stage krank gespielt auf sechsfacher Dosis Aspirin Komplex.
Buch.
Und hab dann am vorletzten Tag noch einen Punkt geholt an der Final Stage. Gegen Christoph Tschitschuk habe ich da, glaube ich, gespielt und gewonnen. Und am letzten Tag habe ich auch direkt verloren. Also am Ende war ich recht weit unten bei der Final Stage, aber in der First Stage war ich, glaube ich, weiß ich auch nicht, da ich den dritten Tag gar nicht gespielt habe, aber ich war recht hoch auf jeden Fall nach den ersten 2 Tagen.
Ja, okay, dann war das so, weil ich habe damals auch alles verfolgt, natürlich die ganzen Namen, die man so kennt. Ja, spannend, dass du das nennst, weil ja viele immer so sagen, Q-School ist so das schwierigste und krasseste Format und nervlich auch anstrengendste. Aber du bist natürlich auch mit der Leichtigkeit drin, dass du keine Tourcard gewinnen musst, ne? Das ist genau das, was du
Eben.
meinst wahrscheinlich, ne?
Genau. Also, wenn es da um eine Tourcard geht und wirklich um das die nächsten 2 Jahre für die Finanzierung des eigenen Lebens bei manchen Spielern, da gehst du in die Halle und du spürst das förmlich. Du spürst die Anspannung bei 80% von den Spielern, das ist wirklich unfassbar.
Dann lass uns reingehen in deinen Erfolgstag schlechthin quasi bisher. Würde ich schon sagen, wahrscheinlich auch für dich der größte Erfolg, die geschaffte Quali für die European Tour. Den Qualifier hast du mitgespielt und hast da auch wirklich namhafte Leute rausgenommen, unter anderem Dragutin Horvat und Moritz Bormann, das ist, glaube ich, auch ein großer Begriff mittlerweile. Erzähl mal so ein bisschen von dem Tag. Wie lief das Ganze und ab welchem Punkt hast du dir selber auch wirklich ernsthaft sozusagen Gedanken gemacht darüber, dass du dir jetzt schaffen kannst?
Ja, das ist ja so mein erstes richtiges Jahr Host Nation Qualifier spielen. Ich habe letztes Jahr 2 Turniere gespielt und habe aber immer so den Traum im Hintergrund gehabt, das vielleicht einmal zu schaffen. Und ich bin wirklich Monate schon vor den diesjährigen Host Nation Qualifiern, habe ich mir schon überlegt, also habe ich davon geträumt sozusagen, das zu schaffen. Und dann bin ich da den Samstag direkt am ersten Turniertag angereist in Hildesheim. Sind ja nur 20 Minuten von meinem Haus aus. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft für sämtliche PDC-Turniere. Und ja, das erste Turnier bin ich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde gegen Oliver Müller raus. Ist auch ein super, super Spieler. Also da habe ich, glaube ich, 83 gespielt und bin 6-3 Bahn gegangen und hatte aber den ganzen Tag schon das Gefühl, das könnte was werden. Also, was heißt, es könnte was werden? Ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich hatte einen Touch, das ist immer sehr wichtig bei mir. So krumm, wie ich werfe und so schnell und nach Gefühl. Weil wenn ich, es gibt auch Tage, da komme ich bei einem PDC-Turnier an und die ersten 16 Darts, 15 Darts, die stecken scheiße, dann spiele ich ein scheiß Turnier. Das ist irgendwie so. Aber da lief super. Und dann die ersten Runden waren recht entspannt gegen Simeon Heinz und weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich am Boardfinale gegen meinen guten Freund Jared Becker gespielt. Auch ein super Spieler auf Course Super League, jetzt bei Next Gen. Und habe da fast irgendwie eine 4-1-Führung, glaube ich, aus der Hand gegeben. Habe dann drei Matchstarts noch überlebt und dann zum im Decider gewonnen. Und als ich das Spiel gewonnen habe, dachte ich mir, ja gut, jetzt habe ich Matchstarts überlebt, jetzt ist alles egal. Jetzt kann ich frei aufspielen, jetzt habe ich irgendwie alles erlebt, weil irgendwie der Druckabfall war riesig. Und dann kam direkt schon das Spiel gegen Brazzo, also Darroutine Howard. Und ja, ich kann mich kaum noch an das Spiel erinnern. An beide Spiele. Und dann auch noch, also das gegen Baumann, dann noch das Finale. Ich war irgendwie so im Tunnel. Ich weiß sehr, sehr wenig. Ich kann mich an meinen Check erinnern zum Match. Da hat auch Darroutine Howard drei Matchstarts gehabt. Und ich check 67 in drei Darts im Decider. Und gegen Baumann weiß ich auch nur noch das letzte Leck. Ich kann mich an nichts mehr erinnern in diesem Spiel, weil ich so im Fokus war. Und ich brauchte auch erstmal, glaube ich, 25 Minuten, um zu realisieren, was ich da geschafft hatte.
Ich finde sehr spannende Aspekte, vor allem auch mit den Matchstarts, dass du sagst, danach konntest du so locker aufspielen. Weil das ist ja was man bei den Profis auch richtig oft sieht, auch bei den Players Championship Events und Co., dass du voll oft den Gewinner hast, dass der in den ersten Spielen irgendwo so ganz knapp durchgekommen ist. Auch oft mit Matchstarts gegen sich. Also es scheint echt so ein Thema zu sein, dass du, wenn du eh mal in diesem kompletten Druck bist, wo du quasi kopfmäßig schon raus bist an dem Punkt, dass du, wenn du dann durchschaffst, immer diese Leichtigkeit irgendwie mitnehmen kannst. Oder ganz oft ist das was, was du so auch aus anderen Turnieren schon kennst. Also kannst du bestätigen, dass das ein genereller Effekt ist?
Ich glaube, das ist immer noch typenabhängig vielleicht, aber es ist halt, es spielt sich alles im Kopf ab beim Dart. Es ist ein Mentalsport und wenn man halt in so einem wichtigen Turnier ist und mal schon wirklich am Rande der Niederlage stand, schon fast seine Darts in die Ecke geworfen hat und dann trotzdem noch gewinnt, dann fühlt man sich sehr schwer besiegbar. So würde ich das jetzt formulieren. Und ich glaube, da geht halt jeder anders mit um. So Matchstarts drehen sich in wichtigen Spielen. Aber irgendwie hat mir das an dem Tag geholfen. Ich hatte auch schon Tage, da habe ich Matchstarts überlebt und war trotzdem so sauer auf mich, dass ich das nächste Spiel direkt verloren habe. Also das ist alles situationsabhängig und auch wirklich sehr typenabhängig, ob man das, wie man damit umgeht.
An dem Tag hast du auf jeden Fall dahingehend alles richtig gemacht, wie du damit umgegangen bist. Und auch das Thema mit dem Tunnel finde ich super spannend, denn das ist was, was ich selber auch kenne. Also ich spiele auf einem ganz anderen Niveau als du. Aber ich zum Beispiel hatte mein bisher auf der, also im Turnier, in einem weit fortgeschrittenen Turnier im K.O.-Modus, mein bestes Spiel bisher, wo ich auch mal dann drei Shortlegs hintereinander gespielt habe. Und das war das einzige Spiel quasi, was ich im Turnier bisher gemacht habe, wo ich nicht mitbekommen habe, dass eins der drei Short war. Also ich war auch so im
Ja.
Tunnel, dass ich selber nicht gemerkt habe, dass ich gerade so gut spiele, weil ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, was ich da mache. Und leider komme ich ganz, ganz selten selber in diesen Modus bisher. Also das ist, womit ich, würde ich sagen, mit am meisten selber dran arbeiten muss. Und deshalb finde ich es super spannend, dass du das so beschreibst, dass du quasi, das ist, als wenn du selber ja nicht mehr in deinem Körper bist, sozusagen, als wenn du wie ein Programm abläufst, als wenn dein Unterbewusstsein spielt.
Das ist auch, also das Fass braucht man hier nicht aufmachen, aber das ist ja auch der Grund, warum sehr viele sich auf den Alkohol beziehen bei wichtigen Turnieren, weil dadurch geht es schneller in diesen, da bist du schneller im Tunnel und dir ist alles egal. Da
Ja,
kommt die Problematik her.
ist ein großes Thema auf jeden Fall. Auch da, glaube ich, sehr typabhängig, ne? Also bei mir zum
Ja, klar.
Beispiel ist es so, wenn ich jetzt drei, vier Bier trinken würde, so, ich würde dann gar nichts mehr treffen. Also ich habe es auch schon probiert, so. Also ich komme dann vielleicht in den Tunnel, aber der bringt mich dann leider nicht mehr
Ja,
weiter.
okay, das ist auch typabhängig, na klar, aber das sieht man halt bei sehr, sehr vielen, das ist das. Ja.
Ja, spannend, spannend, weil da auch, glaube ich, ja gerade bei den Profis hast du das ja ganz oft, dass die auch bei der European Tour und so, wenn dann Filip Rogiński danach die Interviews führt und so, sagen ja auch ganz viele Profis, wenn er sagt, was die gespielt haben, Average und so, sie haben ja keinen, also sie haben ja keine Platte sich darüber gemacht oder hatten ja
Ja,
kein
klar.
eigenes Verständnis, was sie da jetzt gerade überhaupt spielen, sozusagen. Und das merke ich zum Beispiel auch auf diesen Amateurturnieren, wo ich jetzt unterwegs bin, immer. Dass, wenn du, da ist ja viel mit 2K gelöst quasi, und da siehst du ja immer, wenn du hinguckst, auch dein Average, den du gerade spielst. Und das, was mich ganz oft rausbringt, weil ich jetzt auch gerade versuche, so ein bisschen mir beizubringen, dass ich da nicht hingucke, weil das ja im Spiel völlig irrelevant ist, ob ich jetzt gerade 60, 55 oder 65 spiele. Und das ist was mich ganz oft, dann sehe ich im Average, dass ich ja nicht da stehe, wo ich stehen will, und das bringt mich dann direkt wieder so raus, dass die nächsten Pfeile noch schlechter werden. Ja, also spannend. Hast du was für dich so, wo du sagen würdest, das hilft dir, um in diesen Tunnel zu kommen?
Ja, du hast es angesprochen, wenn so 2K und sowas läuft, ich bin nicht da ganz bei dir. Das passiert mir auch, wenn ich gucke, ich stehe, spiele Super Lag, stehe für vielleicht so 3-1 und guck drauf und sehe, ich bin bei 89 im Average. Dann denke ich mir, oh geil, du spielst ja richtig brutal. Oh, vielleicht kriege ich ja jetzt hin, über 90 zu spielen. Und dann spiele ich irgendwie ein 31 Dart Lag. Weil, wenn man sich das anschaut. Ich habe da auch, glaube ich, kein Tipp, weil das passiert mir auch, wenn ich Stolia spiele. Ich gucke da viel zu oft drauf. Deshalb spiele ich gerne PDC, weil die benutzen da Dart Connect und da sieht man das nicht.
Ja, ist echt ein großes Thema, glaube
Ja.
ich, wo man sich auch, wo ich mir jedenfalls die ersten Jahre ja keine Gedanken drüber gemacht habe, aber man merkt es echt so, und auch auf diesen, selbst bei uns auf den Amateurturnieren, merkt man das, dass die Spieler, die wirklich gut spielen an dem Tag, meistens auch da ja nicht hingucken und die auch danach nicht sagen können, was sie da gespielt haben
Ja,
gerade.
das ist alles im Kopf.
Ja, super, super spannendes Thema. Kann auch jeder vielleicht selber, der jetzt zuhört, mal drauf achten. Das hatten wir auch so noch gar nicht in den anderen Folgen drin, diese Thematik so groß. Ja, dann lass uns mal einmal noch über den Moment sprechen, als du dann so realisiert hast, okay, ich darf jetzt auf der Bühne auflaufen. Wie war das so? Wie bist du damit umgegangen im Laufe des Tages dann?
Ja, das war ja das zweite Turnier, das heißt, es war schon sehr spät. Also es war zumindest sehr dunkel. Ich ob, wie spät es war, weiß ich gar nicht. Ich bin aus der Halle 39 rausgelaufen, weiß ich noch, also rausgegangen. Da haben mich irgendwie ein paar abgefangen schon draußen und haben mir gratuliert. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr wer. Ich weiß so, dass es irgendwelche Leute waren, die mitgespielt haben, die auch noch recht weit gekommen sind. Und dann bin ich erstmal irgendwie zwei Straßen weitergegangen und habe das erstmal sacken lassen. Hab einfach in schöne Hedesheim gestarrt. Und hab's sacken lassen. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe auch erstmal 2 Stunden im Bett gelegen und versucht, das irgendwie zu begreifen. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt auch nach den letzten Host Nation Qualifiern mit Moritz Baumann geredet, den ich ja im Finale da besiegt hatte, der sich jetzt auch endlich qualifiziert hat. Der hat mir das genauso geschildert. Der meinte, der lag im Hotel und der konnte nicht schlafen, weil das so unbegreifbar war. Also, ja.
Ja, ist ja auch vollkommen zu Recht. Ich meine, diese Qualis, die darf man ja nicht, kann man ja nicht hoch genug, sag ich mal, einschätzen bei dem Teilnehmerfeld, was da mittlerweile am Start ist und so. Also das ist ja eine Riesenleistung, das da einfach mal durchzuschaffen. Also von daher vollkommen zu Recht, die
Ja.
Überwältigung. Und dann nimm uns mal mit, wie das im Folgenden dann ablief. Man qualifiziert sich. Und was passiert dann? Also wie jetzt weiter? Kriegt man von der PDC einen Anruf oder eine Mail oder wie jetzt weiter?
Nichts. Es passiert das große Nichts. Da haben, also zum Beispiel einige, mit denen ich mich, die jetzt auch sich qualifiziert haben dieses Jahr das erste Mal, so vor mir und nach mir, zum Beispiel Laurin Welk und Finn Behrens, wir haben uns immer so ein bisschen untereinander verständigt, weil wir teilweise wirklich eine Woche vor dem Auftritt immer noch nichts hatten. Weder ein Players Brief, weder eine Abfrage, was der Walk-on-Song werden soll, wir hatten gar nichts. Und sind wir sozusagen alle nochmal individuell auf Philipp zugekommen. Also Philipp, ich will es gleich aussprechen, den Nachnamen. Also der die Walk-ons
Brzezinski, glaube
macht,
ich.
genau, der
Wahrscheinlich
MC.
spreche ich es auch falsch aus, aber.
Ja, Grüße an Philipp. Ja, da kommt erstmal nichts. Da kommt der Players Brief, glaube ich, am Dienstag. Also wenn man Freitag spielt, kommt am Dienstag der Players Brief. Und da kommt aber keine Infos zu Gästen, die man mit wem will. Da sind ausschließlich Infos zu Backstage und Turnierort. Und da mussten wir selbst eine Mail schreiben, wie das aussieht. Brauchst du Infos bezüglich Walk-on, wie viele Gäste ich mitnehme? Und dann habe ich da halt hingeschrieben. Und dann kam direkt auch eine Mail zurück. Ja, was ist denn dein Walk-on? Sag mir mal bitte. Und ja, klar, kein Problem mit den Gästen. Also da kam irgendwie recht wenig, aber anscheinend ist das auch normal.
Krass, auf jeden Fall. Hätte ich ganz anders mir vorgestellt, aber ich
Ja.
hatte neulich schon in einer der letzten Folgen mit Fabian Schmutzler aufgenommen, der ja auch WM gespielt hat. Und der hat mir ähnliche Sachen erzählt, auch damals bei seiner WM-Teilnahme. Da war er auch erst 16 und da waren auch spannende Sachen dabei, die so in so eine Richtung gehen. Und ja, wie ist es dann? Du hast dann quasi dir selber alle Infos zusammengesammelt, beziehungsweise im Austausch mit der PDC dann bekommen. Und wie jetzt dann weiter, den Tag, den dann der Turnier ist und dein Spiel ist, kommst du durch einen anderen Eingang dann in die Halle rein, in den
Ja.
Backstage? Wie funktioniert das alles?
Ja, also ich bin da wirklich 2 Stunden, bevor die Türen auf waren, schon angereist, würde alles mitnehmen. Dann gehst du da, also es ist ja von Halle zu Halle unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie es irgendwie in Göttingen ist, wie es in München ist, aber in Riesa war es zumindest so, dass man im Hintereingang geht man rein und dann ist direkt da so eine große Lagerhalle, hätte ich gesagt, wo so die Turnierleitung teilweise sitzt, dann abhakt, welcher Spieler da ist, dann werden da noch Fotos gemacht für die Anzeigetafeln in der Halle. Und dann geht's in so eine kleine Turnhalle, wo dann der Practice-Bereich ist, weitere Turnieroffizielle sitzen und die Bar ist mit den Trainingsports noch. Und das ist alles sehr, sehr, sehr riesig und sehr, sehr überwältigend, wenn man da das erste Mal reinspaziert. Da braucht man auch wirklich nochmal so 5 Minuten für sich selbst, um zu checken, ey, ich bin gerade hier Backstage, spiel gleich Bühne und neben mir trinkt gerade William O'Connor ein Bier, weißt du? Das ist, war auch krass. Und dann konnte ich mich noch eben mit William O'Connor auf der Bühne noch warm spielen, bevor die Zuschauer reingelassen wurden. Das war auch, glaube ich, nochmal wichtig, dass ich nicht ganz zerbreche auf der Bühne, dass ich schon ein bisschen Vorerfahrung hatte, wie es sich da oben anfühlt. Aber ja.
Und da kannst du aber auch deine Leute, die du bei hast, noch mit reinnehmen oder müssen die schon in den abgetrennten Zuschauerbereich?
Ich konnte eine Person mit reinnehmen Backstage und ich konnte, glaube ich, bis zu 3 einfach Karten gratis geben sozusagen. Die haben dann ein Bändchen bekommen und konnten
Okay.
alle mit in den kleinen Bereich rechts von der Bühne, wenn man runterschaut.
Und wie war das dann? Du hast jetzt schon den Namen William O'Connor angesprochen. Wart ihr die Einzigen, die zu dem Zeitpunkt dann schon da waren, oder
Also
war schon mehr los?
es waren, ich glaube, Wessel Neimann war noch da, als ich angekommen bin, und das war's. Und dann kamen nach und nach alle rein, die Mittagssession gespielt haben. So Cameron Menzies, Luke Woodhouse, Kellen Ritz, Radek Zadransky und boah, weiß ich gar nicht mehr. Und halt Kevin Knopf, der andere aus Station Qualifier. Und ja, das war wirklich wie auf einem kleinen Turnier. Stellen sich alle an die Bar, werfen ein paar Darts und labern Scheiße miteinander.
Also war auch eine recht entspannte und auch gesellige Stimmung so
Ja,
vorhanden.
immer wenn dann wer gespielt hat und dann verloren hat, dann war immer lustig zu sehen, dann zum Beispiel Kellen Ritz kam dann Wut überströmt, aggressiv zurück in diesen Practice-Bereich, wirft sein Dart-HV auf den Boden und also ist schon lustig. Also sieht man, ist alles wie auf deinem lokalen Dart-Turnier an einem Freitagabend.
Nur ein anderes Niveau, oder? Das ist
Ja.
ja der Unterschied. Ey. Obwohl ich schon gesagt habe, letztes Mal bei uns hier, kann man ja nicht oft die noch erwähnen, in Brandenburg, hatte ich in der letzten Folge erwähnt, hat jetzt neulich auf einem Turnier, wo wir hier waren, jemand einfach im Finale einen Neuner geworfen. Also man kann auch so eine Sache mittlerweile.
Das habe ich
Also
gesehen, oder?
kann sein, Tom Hammermeister
Ja,
heißt der
klar, das habe ich
Junge.
gesehen, klar, ja, klar.
Ja, Wahnsinn. Also er spielt ja sowieso immer starke Darts,
Ja, der ist gut.
aber schon krass, auf so kleinen Turnieren sowas zu erleben mittlerweile. Also der Dartsport, die Richtung, in die der geht, ist schon krass.
Ja, 100%.
Dann lass uns mal reingehen in den weiteren Ablauf. Du kriegst dann quasi irgendwann eine Meldung, wenn das Spiel vor dir fortgeschritten ist, dass du zum Ausbrüllen kommen sollst, oder wie funktioniert
Ja. Wenn das Spiel anfängt vor einem, geht's zum Bullen, dann kriegst du noch ein bisschen, kannst du noch ein bisschen warm werfen. Und wenn das Spiel vorbei ist, kommt die Turnierleitung oder einer zumindest bei mir, gibt mir so ein Handzeichen, 3 Minuten. Und in 3 Minuten kam der wieder, hat einen abgeholt und zum Bühne gebracht, also zum Walk-on. Also das war direkt in einem durch.
Und du hast ja gegen Gian Fanfani gespielt, also auch gleich einen ordentlichen Knaller abbekommen.
Ja, natürlich.
Wie war das im Backstage? Also hat man sich da schon irgendwie unterhalten oder Hallo gesagt oder so oder erst auf der Bühne?
Ja, wir haben uns schon Hallo gesagt. Der hat mich auch auf Deutsch begrüßt, hat mir irgendwelche halbdeutschen Sätze gesagt, die ich aber auch nicht richtig entziffern konnte. Ja, und dann haben wir kurz geredet, ob alles gut ist, und dann haben wir gebullt und dann war okay. Also war jetzt nichts Großes, aber man hat sich halt so ein bisschen ausgetauscht, klein bisschen Smalltalk. Nicht mehr, nicht weniger.
Dann läufst du auf, erzähl mal was vom Feeling her beim Walk-on. Das ist ja das, wo, glaube ich, viele nachts von träumen.
Ja.
Immer mal wieder. Wie war das?
Ich habe wenig Erinnerungen, leider. Also es ist wirklich so, weil ich da auch schon im Fotos war, weil das so alles sehr viel war. Aber ich weiß, ich bin hochgelaufen und habe vergessen, Philipp und den Call an die Hand zu geben.
Okay.
Habe mich erst bin eingelaufen, habe irgendwie ein paar Schilder unterschrieben und bin aber direkt zum Tisch gegangen, als ich hochgegangen bin, habe meine Sachen abgestellt, und dann ist mir wirklich wie so ein Geistesblitz ist mir eingefallen, Scheiße, wenn ich das sagen darf,
Klar,
und
hier schon.
hab mich umgedreht, hab gesehen, die haben mich schon erwartet, haben sich gefragt, warum ich denen nicht die Hand gebe. Dann bin ich da schnell hingezischt, hab einen die Hand gegeben, und dann ist Gian auch schon fast angelaufen. Also ist alles sehr, sehr schnell passiert. Hab auch wirklich, ich kann mich nicht an alles da erinnern, weil ich irgendwie so im Fokus war, so im Tunnel. Das war ja wahrscheinlich auch der Nervosität geschuldet, gar nicht so des Fokus deswegen.
Ich finde es halt doch da immer spannend, wenn man sich jetzt anguckt bei den Topstars und den routinierten Spielern und so. Ich finde, da gehört viel zu. Sieht man zum Beispiel, finde ich, auch bei Martin ganz gut. Dieses beim Walk-on voll noch mitfeiern mit den Leuten und auf der Show noch, auf der Bühne noch ein bisschen Show machen und so. Der zeugt immer davon, dass die sehr irgendwie innerlich trotzdem eine Entspannung haben, diese gewisse Erfahrung auf der Bühne. Weil bei Martin zum Beispiel war das ja auch die ersten Jahre eigentlich immer so, dass er recht schnell hoch Tag sagen, immer kurz in die Menge grüßen und zum Tisch. Also sehr noch so diese im Fokus schon, so von außen betrachtet. Jetzt macht er ja auch ein bisschen mehr mit dem Publikum und Co. Und ich glaube, also ich persönlich bilde mir zumindest ein, das immer wieder zu sehen, dass die Leute, die recht neu sind auf der Bühne, immer sehr schnell quasi zum Tisch und so, also sehr in ihrem eigenen Kosmos und ihrem eigenen Fokus noch so sind und nicht so da sich drauf einlassen können, sage ich mal.
Ja, ist so. Also, ich könnte mir auch bei den nächsten 3, 4 Auftritten, jetzt hypothetisch, könnte ich mir nicht vorstellen, da irgendwie Show zu machen mit der Crowd. Das käme mir also gar nicht in den Sinn. Da wäre ich viel zu angespannt. Das würde mich irgendwie rausbringen, hätte ich jetzt gesagt. Also, das war mir schon fast, ich war da wirklich sehr schüchtern auf der Bühne.
Dann lass uns mal in das Spiel reingehen. Wahrscheinlich hast du da auch nicht die größten Erinnerungen, aber du wirst es dir im Nachhinein bestimmt angeguckt haben, auch
Ja,
nochmal.
ja, ja, ja.
Ja, Gian van Veen macht, was er immer so macht. Spielt brutale Darts und lässt dir auch nicht allzu viele Chancen. Du hast ja aber trotzdem stabil mitgehalten, zumindest auch streckenweise. Wie war das für dich vom Feeling und auch kannst du gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, wie der Unterschied ist auf der Bühne vom Board her, so wie das klingt, so, ich finde, das sind ja alles Sachen, die eine Rolle spielen vom Wohlgefühl her.
Ja, also ich habe ja einen Zug geführt irgendwie. Ich stand ja schon nach 12 Darts auf dem Finish, und dann haben wir beide erstmal ein bisschen rumgeeiert, und dann habe ich irgendwie das 1-0 gemacht. Und dann ist erstmal 3 Legs Cut in meinen Gedanken, in meiner Erinnerung, bevor ich mich wieder erinnern kann. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es ganz, ganz komisch war, wenn man die Darts geworfen hat, dann kam mir dieses Plop, dass man durch die ganze Halle hört. Ich weiß nicht, ob du schon mal live vor Ort warst bei einem Event.
Ja, ich
Das
war
hört
sogar
man,
in Riesa schon zweimal live.
ja, das, dann hört man ja, wenn der Dart ins Board reinkommt sozusagen. Wenn das in Sisa reingeht, dann ist er so ein Bom. Aber das Bom hört man auf der Bühne auch, aber auch nur, wenn das Mikrofon wieder angemacht wird. Weil das Mikrofon ist, glaube ich, nur, das machen die immer nur für die drei Darts an. Und manchmal war das so zu spät. Das heißt, ich habe einen Dart geworfen, habe auf dieses Plop gewartet, das kam einfach nicht. Und dann kam es erst beim
Okay.
zweiten wieder. Und manchmal kam es auch erst nur beim dritten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das abhängig war, wo die Kamera hingerichtet war, also was sie gerade eingeblendet haben im Feed. Das hat mich richtig, richtig nervös gemacht, dass ich habe immer gehofft, dass bei allen drei Darts dieses Plop kommt, aber das kam gar nicht. Ja, aber das war ich habe, glaube ich, okay gespielt. Ich habe sehr, sehr schlecht gescored. Ich habe immer, also wenn ich nur 140 geworfen habe, habe ich es mit einer 41 danach bestätigt. Oder also das war aber auch nebensächlich. Das Spiel war mir egal. Es war einfach der Moment, den ich mitnehmen wollte. Ich habe 180 geworfen. Die wurde von Kirk Bevins gecallt. Das war auch noch so ein kleiner, habe ich noch abgehakt von der Bucketlist. Und ich habe geführt. Also was Besseres ging eigentlich nicht. Da war auch am Ende egal, dass das irgendwie nur 75 Punkte waren oder wie viel es am Ende waren, auch wenn es sich nach sehr viel weniger angefühlt hat.
Ja, trotzdem ja eine Riesen, Errungenschaft, einfach das mitnehmen zu können, der Moment, für den viele ihr Leben lang irgendwie spielen und das versuchen, ne? Also auf jeden Fall, das auch vor allem so jung schon geschafft zu haben. Bei dir ist es ja alles erst der Anfang, davon kann man jedenfalls aussehen. Wie war nicht, was mich noch interessieren würde, Gian van Veen, ja, ein Spieler, ich würde sagen, da stimmen mir die meisten zu, dass er wahrscheinlich Top 8 der Welt sein wird in Zukunft,
Ja, 100%.
und eventuell auch Weltmeister, also man muss ihm ja alles zutrauen. Wie war das von der Aura her? Also er ist ja auch noch nicht so alt, sondern auch sehr jung noch. Aber wie hat sich das für dich so angefühlt, mit ihm da oben zu stehen?
Also, ohne dass das jetzt diskreditiert klingt, aber Gian van Veen hat also die Aura hat er, glaube ich, so noch nicht, hätte ich jetzt gesagt. Also, das war auf jeden Fall kein, ich habe Angst, so kein, so neben dem zu stehen. Also wenn da jetzt so ein James Wade gestanden hätte, da wäre das nochmal, hätte das nochmal ganz anders ausgesehen. Aber ich glaube, dadurch, dass Gian auch recht jung ist und dass ich, also ihn ja auch schon auf der DevTour mal gesehen habe, dass der, also dass, da ist so dieser Berührungspunkt irgendwie greifbarer gewesen. Wenn da jetzt ein Van Barneveld, ein James Wade oder ein Gary Anderson gestanden hätte, dann wäre das wirklich maximale Aura gewesen. Aber das eigentlich gar nicht. Also, wie er gespielt hat, schon, klar, einfach kompromisslos. Aber so vom Typen her war ich froh, dass das so in der Freitagmittagssession, dass das noch recht okay war.
Ja, ich glaube, was du jetzt sagst, dass man den Berührungspunkt vorher vielleicht schon mal hatte auf der DevTour und so, das hilft auf jeden Fall, denke ich. Weil sonst hat man auch oft oder man hört es viel von Spielern, die das erste Mal dann auf der Bühne stehen, dass du, wenn der Gegner dann so dieses kompromisslose B-Game, was die Profis, die Top-Profis alle haben, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, so durchziehen, dass du dann eher so hinten stehst und so kurz wieder zum Fan wirst. Also so dieses, dass du auf der Bühne auf einmal staunst, was der andere da macht, und dann bringt dich das natürlich total raus. Aber umso besser, wenn du das dann nicht so krass hattest.
Ja, also ich meine, er hatte nachdem ich ihn gebreakt hatte, spielt er, glaube ich, 11 Darts und während dieses 11 Darters und dem Break danach hat er, glaube ich, in 5 Scoring-Aufnahmen 480er und eine 140er geworfen. Da stand ich auch wirklich dahinter, das sieht man, glaube ich, auch, wenn man sich das nochmal anschaut und hab ihn so einfach angeguckt, was das jetzt soll eigentlich. Also das war schon, es war jetzt nicht beängstigend oder da habe ich mich nicht von so richtig beeindrucken lassen. Ich musste einfach drüber lachen, weil dafür war ich da eigentlich, um sowas zu erleben. Das fand ich schon geil eigentlich.
Ja, vor allem ist es halt einfach immer wieder krass, dass das so deren Standard ist, den die da alle so spielen. Ne?
Ja.
Also diese, ich habe jetzt gerade ja auch zum, also wenn ihr das jetzt hört, ist es schon eine Weile her, habt ihr das schon gehört, aber zur Bundesliga-Endrunde, jetzt zum Zeitnahmepunkt der Aufnahme hier gerade, war gestern Bundesliga-Endrunde. Und da habe ich auch so eine Auswertung gemacht und so, und habe mal geguckt, in der gesamten Bundesliga-Saison sind ja vier verschiedene Ligen, zweimal erste, zweimal zweite. Wie oft wurde 100 plus gespielt? Und das ist ja immer nur Distanz bis vier. Und das kam genau zweimal vor in der gesamten Saison in allen Ligen. Und das sind ja auch Top-Leute, die da spielen überall. So, und da, wenn man sich dann
Überall, aber
vorstellt,
ja.
was sagst du?
Nicht überall, aber ja.
Ja, unterschiedliches Niveau, das stimmt wohl. Aber halt viele, viele große Namen, muss man sagen. Und dass da trotzdem die ganze Saison nur zweimal 100 plus vorkommt, wenn man das jetzt vergleicht mit den Profis, zeigt, finde ich, schon immer noch mal, was für eine Erwartungshaltung auch einfach dann da ist mittlerweile beim Zuschauer, ne? Also.
Ja, also und vor allem, da laufen ja auch Profis rum, auch in der Bundesliga. Da ist ja auch ein Mensur Sujovic, ein Dragutin Horvat. Also da könnte man ja auch erwarten, dass das mal öfter vorkommt, aber es ist halt was anderes. Das ist ja auch, für die ist das ja vielleicht auch eher Nebensache. Aber
Für
es
die
ist,
mit
ja.
Sicherheit, ja, das auf jeden Fall. Aber ich fand's mal spannend, so zu sehen, weil ich hätte getippt, dass es deutlich öfter vollkommen ist an sich von dem, was die da spielen, die Jungs. Wir sind schon wieder von der Zeit fast am Ende, Paul. Super spannende Einblicke. Ich kann auch, glaube ich, so ein bisschen nachempfinden, wie die Momente waren. Natürlich kann man das immer nur, wenn man es selber erlebt, dann voll und ganz ja, verstehen. Aber ich glaube, es ist für viele auch spannend, den Einblick mal zu haben. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen noch mal zum Abschluss in deine Ziele für die nächsten Monate und Jahre reingehen, was da so geplant ist und wo du dich so siehst in den nächsten ja, 3, 4 Jahren.
Ja, das war ja eigentlich mein Ziel, European Tour, deshalb muss ich da jetzt erstmal ein bisschen neu konzipieren. Ich würde sagen, ich würde gern einmal Hildesheim spielen. Also mich für Hildesheim, so für mein Heimspiel sozusagen qualifizieren. Das habe ich mir so vorgenommen für die nächsten Jahre und einfach spielen, was geht. Wenn die Next Gen, wenn das so weitergeht, dann jedes Jahr weiterhin Next Gen spielen, mit dem Ziel, irgendwann mal die Super League zu spielen, vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 2 Jahren. Einfach jetzt, ab jetzt ein bisschen entspannter rangehen, weil jetzt habe ich, das Hauptziel habe ich erreicht und jetzt kann ich, ohne im Hinterkopf zu haben, dass ich irgendwas noch Großes erreichen muss, weiter Gas geben.
Ja, die Leichtigkeit ist vielleicht auch der beste Weg, um da
Ja,
dann die nächsten Schritte
klar.
zu gehen. Ne? Alles klar, Paul. Dann sag ich schon mal schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr
Gerne.
spannende Folge wieder. Und sag schon mal an alle Zuhörer, wir hören uns wieder nächste Woche. Und ja, habt eine schöne Woche. Und ich würde sagen, ich übergebe dir, Paul, machen wir oft so hier, das Schlusswort an die Zuhörer. Und ja, sage schon mal schönen Dank und bis bald.
Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und vielleicht noch mal ein kleines Schlusswort an die Jüngeren, die anfangen, falls sie zuhören. Die Jüngeren, die mit Dart anfangen, so anfangen, Turniere zu spielen. Ich habe immer, das sage ich immer vielen, das ist schon ein bisschen so ein Running Gag bei mir. Lasst euch nicht voll labern.
Ist ein schöner Abschluss. Ich glaube, der eine oder andere ist dabei, der sehr jung ist, das weiß ich. Von daher nehmt das mit und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.